Deutschlandfunk Doku. Vorab ein Warnhinweis. In diesem Feature berichten die Betroffenen von einem Ausmaß an psychischer und physischer Gewalt, das auf einige Hörerinnen und Hörer verstörend wirken könnte.
Es gab verschiedene Sätze. Also zum einen, das, was jetzt hier war, das ist nie passiert. Das streichst du am besten sofort wieder aus deinem Gehirn. Und wenn du was sagst, dann glaubt dir das sowieso keiner. Am besten vergisst du es sofort wieder. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob sie es gesprochen hat, aber also es kam eine Botschaft, wenn ich was verrate, dann zerstöre ich ja ihr Leben. Dann kann es sein, dass sie sich umbringt und ich wäre ja schuld daran.
Von Anfang an waren Dinge auffällig. Schon im Kindergarten, schon beim Kinderarzt. Also die Wunden waren auch auffällig. Die wurden sogar dokumentiert in meiner Kinderarztakte. Der Kinderarzt hat sich natürlich an meine Mutter gewandt. Die Lehrer haben sich an meine Mutter gewandt. Es ist klar, dann passiert dann. Natürlich hat sie sich dann aufgebaut. Und ach, ich weiß gar nicht, was sie meinen. Und ach ja, mein Kind ist so aufgeweckt und bewegt sich so viel, das stolpert dann halt mal. Oder ach ja, dünne Kinder liegen bei uns in der Familie. Oder ja, die ist halt schüchtern. Oder sie konnte das sehr gut verkaufen.
Teufelsmütter. Wenn Töchter Seelen zerbrechen. Ein Feature von Roswitha Kraus.
Was sie formuliert hat, ist, uns geht's ja gut. Das hat dir ja alles nicht geschadet. Heute weiß ich, es hat mir geschadet. Ich weiß, was es mit mir gemacht hat, wie es mich geprägt hat. Und ich glaube, das, was ich hochgeholt habe, es war irre schwer, diesen Schritt zu machen, mir selber zu glauben, weil mir eben in der Kindheit eingeredet wurde, das glaubt dir sowieso niemand. Kindern glaubt sowieso keiner. Wenn die Wahl gewesen wäre, glaubt man meiner Mutter oder glaubt man mir als Kind, dann ist ja klar, dass der Mutter geglaubt wird. Und ich würde eben genau umgekehrt sagen.
Das ist immer so dieses Bild aufrechterhalten. Das ist das Allerwichtigste. Und das war auch früher so. Die Nachbarn dürfen nichts Schlechtes denken. Das Kind muss ordentlich gekleidet sein. Das muss gut aussehen. Da darf also keiner jetzt irgendwie Verdacht schöpfen.
Also ich hatte in der Zwischenzeit noch ein paar Erinnerungsschübe in Schmerzattacken und ja, die haben schon nochmal heftig mit meiner Mutter zu tun gehabt. Eine ganz schmerzvolle Erinnerung, die hochgekommen ist, war, dass sie mich im Alter von ja, knapp 4 Jahren in ein Erdloch in unserem Garten gesteckt hat, dass ich da rein musste. Das heißt, ich lag da drin. Oh, völlig regungslos in diesem Dunkel, ohne dass ich wusste, wann ich da wieder rauskomme, ohne Zeitgefühl. Ich glaube, ich lag auch nackt da drin und war natürlich auch den Tieren da, den Krabbelnden ausgesetzt und lag da einfach nur.
Dorothee Paul führte bis vor 3 Jahren ein normales Leben. Häuschen im Grünen, 3 wohlgeratene Kinder, glückliche Ehe. Selbst ihren Beruf als Versicherungsmaklerin mochte sie. Aber dann kam der seelische Zusammenbruch der ältesten Tochter Katrin. Scheinbar aus heiterem Himmel wollte die Tochter ihrem Leben ein Ende setzen. Aus Liebeskummer, hieß es zunächst. Sie war 27, hatte ihr Studium hinter sich. Plötzlich fing sie an, ihr ganzes Leben in Frage zu stellen. In welche Familie war sie hineingeboren? Wer waren ihre Eltern? Wer war ihre Mutter? Auch Dorothee Paul begann, sich Fragen zu stellen. Gemeinsam mit der Tochter begab sie sich auf eine Reise in die Vergangenheit.
In den letzten 3 Jahren habe ich mir angeguckt, ja, mein Verhältnis zu meiner Mutter, wie meine Mutter mich geprägt hat, dass sie mich als Kind verkauft hat, also wirklich sexuell an Männer verkauft hat und hätte mir vorher diese Dimension nicht vorstellen können.
Hol dir therapeutische Hilfe, hatte ihr Tochter Katrin geraten. Was da auf dich zukommt, verkraftest du nicht allein.
Meine Tochter hatte das ja mal in einer Missbrauchsstammbaumarbeit dargestellt, wie viele bekannte Missbrauchssachen in der Familie drin sind. Und da ist es halt so, ich bin von meinem Vater missbraucht worden, als Kind halt, und ich bin von meinem Bruder, der 7 Jahre älter ist, auch missbraucht worden. Da war er 15 und ich war 8. Und von meiner Mutter bin ich auch sexuell missbraucht worden, auch als kleines Kind schon. Mein Bruder hat meine Tochter sexuell missbraucht. Und das Wichtigste für mich ist einfach, diese Sachen aus diesem abgespaltenen Zustand hochzuholen, damit man endlich eine Chance hat, damit umzugehen. Also woran ich mich erinnern konnte, war, dass ich sie schon als Säugling geschüttelt habe, dass ich sie in der Badewanne fast hätte ertrinken lassen. Ich weiß nicht genau, wie es geendet ist. Sie ist nicht ertrunken, aber ich weiß, dass es auch diese Situation gab. Auch das war leider noch nicht alles. Ja, es fällt mir natürlich schwer, das auszusprechen, aber also ich glaube nicht, dass ich meine Tochter so missbraucht habe sexuell wie meine Mutter mich. Aber ich glaube, ich habe sie vorbereitet oder musste sie irgendwie vorbereiten auf den Missbrauch durch andere.
Dorothee Paul ist in einem satanischen Kult aufgewachsen, wurde abgerichtet, ein williges Opfer und eines Tages Täterin zu werden. Susanne Neumann erging es ähnlich.
Meine Mutter hat immer gesagt, du bist dick, doof, dumm und hässlich, du bist Dreck. Und wenn du mit der Zunge den Dreck ablenken kannst, kannst du dankbar sein. So bin ich groß geworden, dass ich halt dumm in der Birne bin und dass ich eine Schande für alle bin. Und besser hätte man mich abgetrieben oder zumindest ins Klo gespült und so weiter. Also so bin ich halt tagtäglich groß geworden. Und diese Botschaften, die verinnerlicht man. Und ich habe ganz lange sehr schlecht über mich geredet. Sehr schlecht. Und dann bist du halt in meine Kiste gesperrt worden und dann hast du halt gedacht, du stirbst. Ne? So. Oder meine Mutter hat halt manchmal in ihrer heißen Wut mich fast wirklich umgebracht, ne? Weil sie dann mir wirklich mit dem Kissen so, bis ich wirklich schon gemerkt habe, ist vorbei. So. Oder sie hat mich die Treppe runtergeschmissen, weil irgendein Wort wieder nicht gepasst hat. Und da war es dann so, dass sie mir die Nase so zertreten hat, dass sie operiert werden musste. Und mir den Rücken zertreten hat und die in den Bauch, dass ich wirklich kaum noch Luft gekriegt habe. So. Und es dann hieß, so in Keller, du weißt ja, was du angestellt hast, denk mal nach. Na und? Zack, 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 knall, knall, kamen die Ohrfeigen und dann wurde auf den Vater abends gewartet und dann kam halt das Tribunal, zack, 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 zack. Alles, was sie sich halt so einfallen lassen konnten, Essensentzug und halt noch länger im Keller oder halt, ach ja. Und diese Isolation hat dazu geführt, dass ich auf der einen Seite, also muss ich sagen, war fast ein bisschen verrückt. Also ich war auch dankbar, im Keller zu sein, im dunklen Dreck, weil da hatte ich meine Ruhe. Also so weit war das, dass ich gemerkt habe, Gott sei Dank. Und wenn dann wieder klack, klack, dann kam die Angst wieder.
Susanne Neumann hat diverse Berufe ausgeübt. War Sprechstundenhilfe, Kindergärtnerin, Chemielaborantin, Übersetzerin. Mehr als die Hälfte ihres Lebens war sie Gefangene einer satanischen Sekte, die über ihr Leben wachte, wohin sie auch ging. Erinnerungsprotokoll von Susanne Neumann, verfasst im Juni 2018.
Meistens wurde ich, von der Schule kommend, mit den ersten Ohrfeigen oder kleiner Tracht Prügel empfangen. Ich wüsste ja wofür. Erstaunlicherweise mache ich bis heute fast in die Hose, wenn ich nach Hause komme. Auch bei mir. Zu Hause ist zu Hause. Als siebenjähriges Schulmädchen oder als Kindergartenkind habe ich oft noch in die Hose gemacht, wenn ich nach Hause kam. Schon gab es den nächsten schlaggebenden Grund. Bis ungefähr 13 war ich Bettnässerin und fürchtete mich zu essen. Es ekelte mich vor allem, was in den Mund kam. Ich hatte Angst, aufs Klo zu gehen. Das wollte ich vermeiden. Ich hatte chronische Verstopfung. Irgendwie hatte ich, außer den Schmerzen beim Stuhlgang, furchtbare Angst, dass wirklich Ratten, Spinnen und Schlangen aus dem WC in meinen After kriechen. Das hatte ich so gelernt, dass dies bei bösen Kindern so sei. Und da ich ja stets geschlagen wurde, glaubte ich ja selbst, dass ich böse sein muss. Mutter sagte auch immer, außen hui, innen pfui. Ich hätte eine besonders schwarze Seele, die man mir austreiben müsste.
Meine Mutter hat dann später gesagt, dass die zwei Abtreibungsversuche nicht geklappt haben und dass sie mir die auch übel nimmt, so. Weil so ein Stück Scheiße immer um sich zu haben, das ist einfach schlimm. Sie hat mir nie verziehen, dass ich auf der Welt bin. Sie hat auch immer gesagt, dauernd muss ich deine Visage sehen. Geh mir aus dem Weg, du bringst mich nur ins Grab. Deine schreckliche Visage, du bist so hässlich und du erinnerst mich, wie scheiße du bist und so. Ne? Und so, ich glaube, dass sie davon wirklich überzeugt war. Meine Mutter war halt dicht. Vielleicht hat sie auch im Krieg, weiß ich nicht, Dinge erlebt oder war, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die hat keine Gefühle zugelassen. Und wenn, hat sie auf mich rumgekloppt oder hat dann halt die Gefühle im Sadismus ausgetobt und sehr getrennt, die lieben Geschwister und die böse Tochter, die sie nicht wollte. Und ich glaube, dass meine Mutter kreuzunglücklich war. Das glaube ich mittlerweile. So, ich glaube, dass sie eigentlich eine genauso einsame Frau war, wie ich ein einsames Kind.
Bis zum Ende der Mittelstufe, glaube ich, war ich fest davon überzeugt, dass meine Mutter besessen ist. Das war für mich irgendwie so die einzige Möglichkeit, das zu erklären, dass irgendwie eine Art von Monster den Körper meiner Mutter besitzt. Und also wenn sie mit Tieren umgegangen ist zum Beispiel, wenn sie denen was Schlechtes getan hat, dann hat man in ihren Augen, das war wirklich so eine Lust oder so eine Freude gesehen. Also und das genau das ist, was ich gesehen habe, wenn sie mir diese Dinge angetan hat. Oder und so ein Mensch ist sie einfach.
Die Chemiestudentin Verena Wirz lebt in einer Wohngemeinschaft mit Kommilitonen in Bielefeld. Sie ist 25 und konnte vor Gericht durchsetzen, dass ihre Mutter, eine gut verdienende Akademikerin, bis zum Ende des Studiums Unterhalt an sie zahlen muss. Persönlichen Kontakt zu ihr lehnt Verena ab.
Das Problem bei mir ist, von manchen Dingen war viel zu viel und von den anderen war viel zu wenig. Und das beschreibt es eigentlich. Also es war ganz wenig Sicherheit, eigentlich gar keine. Und damit meine ich jetzt so Verlässlichkeit oder ein sicheres Elternhaus war nicht da. Ich war auch körperlich nicht sicher, war nicht sicher vor Schmerzen, ich war nicht sicher vor Hunger. Also es war zu wenig Essen, es war zu wenig Kindsein, weil ich unglaublich viele Aufgaben zu Hause übernommen habe. Und es war offensichtlich zu viel Gewalt und zu viel Verantwortung und zu viel Hass. Ich kann das nur als irgendwie einen ganz großen Druck beschreiben, also von dem ich mir heute auch gar nicht mehr vorstellen kann, wie so ein kleines Kind das ausgehalten hat. Ich glaube, ich hatte in der Kunsttherapie mal so ein Bild gemalt, wo ich mich als Kind beschreiben sollte und es war ein kleines Kind in der Mitte und da drumherum standen lauter Menschen mit Speeren, die auf das Kind zeigten.
Direkte Zeugen des Missbrauchs gab es nicht. Wenn Verena weinte, wurde sie in ihrem Zimmer eingesperrt und Musik auf volle Lautstärke gestellt. Eine Verwandte, der sich Verena als 14-Jährige anvertraute, weigerte sich einzugreifen.
Und ich habe einfach teilweise stundenlang einfach nur auf dem Zimmer gesessen und geweint. Mir blieb nur Schreien übrig und dann habe ich einfach geschrien, einfach stundenlang. Da hat sie mir gesagt, ich muss das einstellen und für mich war dann völlig klar, wenn ich mir das nicht abtrainiere, dann macht sie das und dann habe ich mich einfach bestraft. Also jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, ich glaube, ich muss weinen, ich glaube, ich werde traurig, dann habe ich mir einfach selber eine Ohrfeige gegeben. Schon einfach damit gedacht, okay, besser, ich mache das jetzt. Als sie macht das. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann nicht mehr geweint. Und irgendwann gab es einen Tag, wo ich zu Hause in unserer Wohnung derart zusammengebrochen bin, dass ich dann zu ihr gegangen bin. Und ich habe dann einfach gesagt, Mama, mir geht's so schlecht, ich möchte sterben. Ich möchte einfach nur noch sterben.
Mit 17 Jahren schaffte sie es, einen Termin in der Kinderpsychiatrie durchzusetzen. Es folgte ein kurzer Klinikaufenthalt wegen akuter Depression und Suizidgefahr. Aber Verenas Zustand besserte sich nicht. Die Mutter war bei den Gesprächen stets anwesend. Erst als sich mit einer Psychiaterin ein Vier-Augen-Gespräch ergab, konnte Verena sagen, was wirklich mit ihr los war.
Ich habe irgendwie schrecklich geweint und irgendwie eine Stunde lang am Stück geredet. Die Ärztin hat nur mitgeschrieben. Und dann hat sie gesagt, du bleibst jetzt erstmal hier. Und dann bin ich in so ein Jugendheim einfach gekommen. Und das war, also für mich war das der Himmel auf Erden einfach. Ich weiß nicht, ganz viele Leute sagen mir, ach du Arme, du musst das im Heim leben. Und ich sage, das war das Schönste. Das ist, für mich war das der schönste Ort der Welt. Also da war jemand, der hat mich gefragt, wie es in der Schule war, wenn ich aus der Schule kam. Es gab Essen, es gab so viel Essen, bis ich satt war. Die Betreuer haben mich gefragt, wie es mir geht. Und natürlich haben die uns nachts dort eingesperrt und natürlich gab es strenge Regeln, aber das war mir egal. Ich war auch dankbar dafür, dass es mal sinnvolle Regeln gab. Und wir wurden nachts eingesperrt, damit keiner abhaut und damit wir auch sicher sind. Und das hat auf einmal alles Sinn gemacht. Also da waren irgendwie Leute, die haben sich um mich gekümmert. Klar, die wurden dafür bezahlt und die mussten das machen, aber die haben das gemacht und sie haben es sehr liebevoll gemacht.
Wenn ich an meine Mutter denke, heute, über 20 Jahre ist es jetzt her, dass ich sie zuletzt gesehen habe, dann denke ich an eine Frau, die sehr zerstört ist und in mir viel zerstört hat, bevor es überhaupt richtig sich entwickeln konnte.
Clara Sommer ist Ende 30. Sie mag ihren Beruf als Krankenschwester, ist beliebt bei den Patienten, sagt sie. Sie hat zwei Stiefgeschwister, die ihr immer vorgezogen wurden.
Sie hat mich viel geschlagen, mich angebrüllt. Es ist viel Gewalt passiert, nicht nur Schläge, auch Tritte und Bespucken und gegen die Wand werfen, Treppe runterschubsen, Psychoterror, alles Mögliche. Für mich war das normal, ich kannte das nicht anders. Also ich kenne meine Mutter auch nicht anders zu mir. Mit meinen Geschwistern war sie anders und mit anderen Menschen auch. Aber zu mir war sie ja immer so. Ich habe das jetzt nicht besonders gefunden.
Der Blick meiner Mutter ist weich und schwammig, aber eisenhart im Kern. Ihr Mund auf einer Seite verächtlich hochgezogen. Ihre Augen sehen mich an. Ich suche darin. Ich suche und suche. Ich kann es nicht ändern. Was ich fühle, ist Liebe. Es ist ganz warm. Ich verstehe nicht, dass ich nicht ankommen werde. Sie wird mich nicht aufnehmen, nicht in ihren Blick und nicht in ihr Herz.
Clara Sommer in einem Text über ihre Mutter, veröffentlicht in dem Buch »Der innere Ausstieg – Transgenerationale Gewalt überwinden« von Michaela Huber, erschienen bei Books on Demand 2018.
Sie war oder ist wahrscheinlich auch immer noch eine sehr schöne Frau, fand ich. Schlank, blond. Sieht mir ziemlich ähnlich oder ich sehe ihr ziemlich ähnlich. Und für mich hatte sie eine sehr warme Ausstrahlung, verrückterweise irgendwie. Sie ist halt meine Mutter. Oder ich habe mir die fantasiert oder mich dahin gewünscht oder so. Aber ich hatte immer die Vorstellung oder das Gefühl, dass sie eigentlich ein lieber Mensch ist, eben sehr warm ist und es eben nur mit mir nicht sein kann. Dass ich das sozusagen auslöse, dass sie so wird. So aggressiv und das ist wahrscheinlich zum Teil auch richtig.
Die Augenzeugin Doris Hellmich gab 2009 in einem Brief an das Versorgungsamt zu Protokoll.
Als Clara circa 18 Monate alt war, bemerkten wir erstmals, dass Clara schreckliche Angst vor ihrer Mutter haben musste. Sie brauchte ihre Tochter nur anzusehen, da begann das Kind zu zittern und verkroch sich. Clara Sommer war ein sehr intelligentes, liebebedürftiges, sehr eingeschüchtertes und schreckhaftes Kind. Sie taute erst auf, wenn ihre Mutter nicht in der Nähe war.
Also Essenssituationen waren so, dass ich alleine essen musste meistens, weil meine Mutter den Anblick nicht ertragen konnte, dass ich mit am Tisch sitze. Dann hat sie gesagt, wird ihr schlecht, wenn sie mich sieht, kann sie nicht essen. Und dann war das eben so, dass ich am Tisch saß und vor mir das Essen hatte, meine Mutter meistens hinter mir und dass ich natürlich immer alles aufessen musste, egal ob es mir geschmeckt hat oder nicht. Und immer die Angst im Nacken, ja, förmlich, nicht zu wissen, haut sie mich jetzt gleich oder nicht. Und dass ich auch wusste, ich darf nicht zu laut kauen, ich darf nicht zu laut schlucken, ich darf nicht aus Versehen schmatzen. Und jedes Geräusch, das ich mache, hätte sie dazu verleiten können, mir eine reinzuhauen oder mich mit dem Kopf auf den Teller zu knallen.
Clara Sommer in einem Text an ihre Therapeutin.
Ich habe nicht gefragt, warum sie mich nicht liebt. Ich wusste ja, warum. weil man das nicht kann. Ich bin ein Unglück für den, dem ich passiere. Ekelhaft und widerwärtig, wenn sogar die eigene Mutter, die doch naturgemäß ihre Kinder lieben muss, das nicht kann. Obwohl sie sich so anstrengt, es zu können, es auszuhalten, es durchzuhalten, dass ich da bin. Einmal singsangte sie in einem sehr betrunkenen Zustand zu mir hin: »Ich will dich lieben, ich will es wirklich, aber dich kann man nur abartig finden. Ich hasse dich, wie ich noch nie in meinem Leben etwas gehasst habe.«
Ich kenne sie auch nicht anders, als dass sie eben Alkoholikerin war und immer zu betrunken war und eigentlich auch nur zu ertragen war, wenn sie betrunken war. Dann war es nicht ganz so schlimm. Also je weniger sie getrunken hatte, umso aggressiver war sie und umso unberechenbarer auch. Also sie hat meinen Stiefvater und mich überrascht dabei, wie er, wie sagt man das, sich an mir vergangen hat und war dann sehr wütend auf mich. Ja, und also er ist dann rausgegangen und sie hat mich beschimpft und mich bespuckt. Genau, und es war ja auch nicht das erste Mal, dass ihr klar geworden ist, dass ich sowas erlebe. Da war ich auch schon älter, als es mit dem Stiefvater passiert ist, aber sie wusste schon, als ich noch ganz klein war, dass sich ihr Vater auch an mir vergangen hat, sozusagen. Und da gab es ein Gespräch, da muss ich so 4 oder 5 gewesen sein, meine Schwester war noch ein Baby. Und da war ich dabei, als sie mit meinem Opa geredet hat darüber und zu ihm gesagt hat, dass sie weiß, dass ich das will und dass er da aber halt nicht mitmachen darf, weil ihm das keiner glauben wird, dass es meine Schuld ist. Aber sie weiß das. Ich glaube, dass die ganze Familie Bescheid wusste, weil es besprochen wurde. Soweit ich weiß, habe ich das so mit 3 oder 4 Jahren, das hat mir meine Oma väterlicherseits erzählt, dass sie das rausgefunden hat, eben weil ich mich so verändert hatte. Und dann hat sie so lange an mir gezogen, sozusagen, bis ich ihr erzählt habe, was da passiert im Garten mit dem Opa. Und sie hat das dann meiner Mutter und meinem Vater erzählt und dann gab es einen Familienrat. Ich habe keinen Grund anzuzweifeln, was diese Großeltern mir erzählen. Mein Vater hat das auch erzählt, dass es den Familienrat gab und dass darüber gesprochen wurde und beschlossen wurde, dass keine Polizei eingeschaltet wird, dass man das in der Familie lässt, dass es einfach nicht mehr vorkommt ab jetzt und ich ja sowieso noch so klein bin, dass ich das vergessen werde. Jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich das erzählen will. Aber es gehört dazu. Meine Mutter musste ja irgendwie ihre Alkoholsucht finanzieren und hat noch bevor ich in die Schule kam, damit angefangen, mich wegzugeben an Männer, damit sie Geld bekommt dafür.
Mein Stiefvater hat gesagt, jetzt gehörst du mir. Ich darf jetzt mit dir alles machen. Und so fing das an mit dem sexuellen Missbrauch. Ich kann ja immer einfach sagen, wie es dann nachts oder für mich war es nachts. Oft war es so, dass ich, also da habe ich ja auch schon Schlafstörungen gehabt, dass ich angepinkelt worden bin. Das war so, dass, also ins Gesicht gepinkelt worden bin, das war sein Erkennungszeichen. Hallo, meine Prinzessin, ich bin da. Und das Typische, du bist meine Prinzessin, wehe, du sagst was oder so. Dann kommst du wieder ins Heim und so weiter. Und in der Wohnung fand nur der sexuelle Missbrauch von meinem Stiefvater statt. Zu den anderen bin ich gebracht worden. Also zum Beispiel von meinen Eltern dann halt hingefahren worden. Und das ging ja international, also ich war in mehreren anderen Ländern.
Susanne Neumann in ihrem Erinnerungsprotokoll.
Mit verbundenen Augen wurde ich in einem schwarzen Taxi abgeholt und zu den Zielorten gefahren. Ich weiß, dass ich in South-on-Sea, Bath, in Bristol, Dublin, wenn ich mich richtig erinnere, und in London, Derry, in Amsterdam, Rotterdam, Venedig, Wien, Zürich, in den deutschen Großstädten tätig war. Oft wurde ich in den Sommerferien von Geschäftsleuten in verschiedensten Fortbewegungsmitteln, Zug, Auto, Flugzeug, mitgenommen zu Konferenzen, sozusagen als Pausenfüller oder abends als Nachtisch.
Gab ja auch welche, die mir auch mal ein bisschen Geld gegeben haben, heimlich. Und manchmal hat es auch geklappt, Heimliches zu verstecken. Ich muss ja auch noch klein gewesen sein, weil ich gedacht habe, davon fliege ich dann, fahre ich dann nach Amerika. Also ich kann noch nicht so erwachsen gewesen sein oder jugendlich. Ich habe gedacht, mit dem, was ich spare, haue ich ab und dann bin ich weg.
Clara Sommer gelang die Flucht mit 17. Als wäre es ein Tag wie jeder andere, packte sie das Pausenbrot in die Schultasche, verließ die Wohnung in Richtung Schule und machte sich dann per Anhalter auf den Weg zu ihrem Vater.
Das letzte Mal richtig gesprochen haben wir so 2 Tage, nachdem ich abgehauen war, glaube ich, war das. Da hatte ihr die Polizei die Telefonnummer gegeben, wo ich war. Und dann hat sie da angerufen und hat erst geweint und gesagt, dass ich doch bitte nach Hause kommen soll, dass wir über alles reden können und dass meine Geschwister mich vermissen würden und dass alles anders wird. Und hat dann meine Geschwister ans Telefon geholt, damit die das auch nochmal sagen sollen. Und als ich dann so richtig durch war und trotzdem gesagt habe, ich komme nicht zurück, ich hatte einfach viel zu viel Angst. Ich wusste ja, was passieren würde, in Wirklichkeit sozusagen. Dann ist sie wütend geworden und hat mich beschimpft und ja, am Ende noch behauptet, dass mein Stiefvater gerade vom Balkon gesprungen wäre.
Die Erinnerung, die kündigt sich an mit Schmerzen. Also manchmal ist es halt, dass ich morgens aufwache mit Schmerzen. Manchmal fangen die Schmerzen tagsüber an. Also es sind heftige Kopfschmerzen. Die sind in der Regel auch einseitig. Ja, ich weiß dann auch ganz klar, um welche Person es geht. Also dass zu dieser Schmerzattacke, die dann anfing, dass da meine Mutter zugehört und dass eine abgespaltene Situation, dass die hochkommen will. Ich weiß aber natürlich nicht, welche. Dann tauchen Bilder auf, dann tauchen Sätze auf, die sie gesagt hat, gemischt eben mit Gefühlen oder Körperreaktionen. Aber Auslöser ist eben dieser Schmerz. Dann kann ich nichts anderes machen, als abzuwarten, was dann hochkommt an Erinnerung.
Also angefangen hat bei mir alles mit unerträglichen Rückenschmerzen, die immer schlimmer wurden und mir konnte keiner helfen. Im Moment habe ich das Problem am meisten im linken Arm. Heute weiß ich, dass meine Bandscheiben alles soweit okay ist. Das Problem sind die Verspannungen, diese muskulären Verspannungen. Und dann kriegte ich noch die Diagnose für meinen Kiefer. Ich habe eine Zahnspange, die ich Tag und Nachts tragen muss. Ich habe mir auf der linken Seite einen Zahn zerbissen beim Pressen. Also diese ganzen Dinge sind immer noch so schwer belastend für mich nach 5 Jahren Therapie, dass ich extrem knirsche. Und ich knirsche so stark, dass diese Verspannungen bis hinten in die Brustwirbelsäule gehen und in den linken Arm.
Janne Merseburger, 48, ist Pressefotografin. Um die Schmerzen zu lindern, suchte sie zunächst Hilfe bei einem Orthopäden. Erst als ihre Schmerzen einfach kein Ende nahmen, auch regelmäßige Physiotherapien keine Linderung verschafften, schaute sie sich nach Alternativen um und fand eine Psychotherapeutin, die für ihre Schmerzen ganz andere Ursachen fand.
Ich habe wenige Erinnerungen gehabt, zum Beispiel an eine sogenannte Kneipe, in die mein Vater mich damals mitgenommen hat, als Kleinstkind. Ich war ungefähr 2, 1,5 bis 3 Jahre. Meine Eltern haben sich früh getrennt. Mein Vater war Alkoholiker. Meine erste Erinnerung ist eigentlich, dass mein Vater meiner Mutter das Geschirr auf dem Rücken zerschlägt. Die Möbel fliegen durch die Wohnung. Also pure Gewalt, Türe eintreten, nur solche Geschichten. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also diese Geschichte in dieser Kneipe, ich wusste immer, in der Kneipe ist was passiert. Und mit der Therapie kam die Erinnerung. Ich hatte mit meiner Mutter mal eine Diskussion. Der Frauenarzt hat gesagt, sie haben die klassischen Merkmale für einen Missbrauch. Kann das sein bei Ihnen? Dann habe ich damals meine Mutter gefragt und die ist total ausgeflippt und hat gesagt, nein, das kann alles nicht sein. Und überhaupt, dann war das Thema wieder vom Tisch.
Janne Merseburger leidet an einer dissoziativen Identitätsstörung. Tatsächlich hatte sie schon lange verschiedene Stimmen in sich wahrgenommen, auch kindliche Stimmen. Der amerikanische Psychiater Professor David Spiegel aus Stanford schreibt im sogenannten MSD-Manual über dieses Krankheitsbild:
Die dissoziative Identitätsstörung tritt normalerweise bei Personen auf, die in der Kindheit überwältigender Belastung oder einem überwältigenden Trauma ausgesetzt waren. In den USA, Kanada und Europa wurden ca. 90% der Betroffenen als Kinder schwer misshandelt, körperlich, sexuell oder emotional, oder vernachlässigt.
Ich habe früher schon Stimmen gehört und habe irgendwann für mich beschlossen, naja, vielleicht gibt es ja irgendwen, der zu mir redet. Wer weiß, heute weiß ich natürlich, wer mit mir redet. Und dass es meine kleinen Anteile sind, also ich nenne sie kleine Anteile. Dann bin ich zu meiner Therapeutin und dann gab es natürlich diese wöchentlichen Sitzungen erstmal und dann schwappte das eigentlich alles schon so richtig hoch in meinen Kopf. Es ging sehr viel über Träume auch. Ich habe diese ganzen Sachen relativ schnell erinnert. Das Schlimmste, an das ich mich dann heute stückweise erinnere, ich bin verkauft worden in sogenannte schwarze Ringe. Ich bin abgeholt worden, mit dem Auto weggebracht worden, ja, in solche, sag ich mal, Zeremonien gepackt worden als Kind, wo Menschen getötet wurden, wo Tiere getötet worden sind. Also ich weiß von irgendwelchen Körperteilen, die vergraben wurden, Tierteile, viel Blut, Vergewaltigung, so ein Opfertisch in der Mitte, schwarze Kutten, irgendwelche perversen Spiele. Und natürlich auch diese Kinder einzuschüchtern. Bist du dran, wirst du getötet, wirst du nicht getötet, überlebst du.
Auch Susanne Neumann war Opfer eines Satanskults.
Wenn du von Geburt an in solchen kriminellen Kreisen bist, wie der Satanskult ja einer ist, dann glaubst du alles, was dir eingeschärft wird. Also, dass du ein Stück Scheiße bist. Dass du Glück hast, dass du auf immer und ewig dienen darfst, um dir dein verwirktes Lebensrecht zurückzuholen. Du glaubst, dass aber auch jede Strafe gerecht ist und richtig. Du weißt, dass du nicht richtig bist und dir deshalb das normale gute Leben nicht zusteht. Das waren die Botschaften, die Kultprogramme, die meine ersten 35 Lebensjahre ausmachten. Es hat sehr lange gedauert zu begreifen, dass man mich nicht nur sexuell missbraucht hat, sondern vorrangig emotional. 35 Jahre lang.
Also ich habe ein Bild immer in einem Abbruchhaus, irgendwo außerhalb. Ich bin dahin gefahren worden, also ohne dass ich was aus dem Fenster sehen konnte. Ich weiß nicht, ob mir was über den Kopf gezogen wurde. Ich wurde auch sehr viel unter Drogen gesetzt. Da gibt es auch Erinnerungen, dass ich mich nicht bewegen kann, dass ich mich nicht wehren kann. Zurück wurde ich dann immer zu einer Sinti- und Roma-Familie, zu einem Lager gebracht, wo ich wieder so ein bisschen aufgepäppelt wurde.
Was ich so in Erinnerung habe, dass es ein, ja, sowas wie ein Altar gab in der Mitte, dass die Männer drumherum solche braunen Kutten anhatten und dass es wenig Licht gab. Und ja, dass mich das schon an Kirche erinnert hat, dass ich auch glaube, dass eben so wie in der Kirche auch Weihrauch eingesetzt wurde, dass das Ganze auch in so eine Zeremonie verpackt wurde, wo es eben auch einen bestimmten Ablauf gab mit Gesang und aber auch Sprache, so ein Wechsel, der mir ja schon auch vertraut war über die normale Kirche. Es waren gleichaltrige Kinder, Jungen und Mädchen mit dabei. Alle so um die 8.
Hoch kam besonders in dieser Kneipe erstmal. Damit ging das eigentlich los, das ganze Drama, dass ich in dieser Kneipe verkauft wurde. Also meine Erinnerung, die ich noch die ganze Zeit präsent hatte, war, dass ich als Kleinstkind bei meinem Vater am Tisch stehe, der volltrunken war, am Tisch saß mit mehreren Männern. Da waren auch nur Männer in dieser Kneipe, so eine richtig fiese Spelunke. Und ich ziehe immer an seinem Arm und rufe Papa und er reagiert nicht, weil er so betrunken ist, dass er gar nicht mehr reagieren kann. Ich bin in dieses Herrenklo geschleppt worden von irgendwelchen Männern, die ich auch nicht mehr genau identifizieren könnte. Ich weiß nur, dass die mich gehalten haben und versucht haben, mich als Kleinkind zu vergewaltigen, was natürlich nicht möglich war, ergonomisch, und mich weggezerrt haben. Und das ist nicht einmal gewesen, es ist mehrfach, hat das stattgefunden.
Ich bin auch immer davon ausgegangen, ich spinne. Also sagen wir mal, wenn ich missbraucht worden bin, war das bei mir so von der Seele, ich habe das mitgekriegt und danach war es weg. Also habe ich es wohl geträumt. Ich weiß zwar nicht, wie ich es geträumt habe, weil es war doch, ich war doch gar nicht am Schlafen. So, ich schlaf doch kaum. So, also es gab so viele, dass ich es mir selber nicht glauben konnte. Und dadurch, dass die auch immer gesagt hat, du bist so doof und du bist ein Lügner und du verdrehst alles und so weiter. Ich habe all das geglaubt, was die mir eingeredet haben. Und ich wusste ja nicht, was mit mir los war. Ich wusste es ja nicht, weil alles, was passiert ist, war immer sofort weg. Also auch das geschlagen werden. Ich bin geschlagen worden, weg. Ich bin fast totgetreten worden. In dem Moment wusste ich es dann fast weg. Und wenn ich blau geschlagen war, habe ich es vor den Schulkindern in der Sportdingsums versteckt, weil keiner soll sehen, was für ein Stück Scheiße ich bin und wie schlimm ich bin. Also so habe ich halt gedacht.
Ich denke manchmal heute noch, ist das wirklich alles so passiert? Oder wenn ich aber meine körperlichen Schmerzen dazu nehme und meine kleinen Anteile, was die mir flüstern, dann denke ich, das ist so passiert. Das ist nicht ersponnen und erlogen und sonst was. Ich glaube auch nicht, dass sich sowas jemand freiwillig ausdenkt, weil es so furchtbar und entsetzlich ist.
Also es kam eine Botschaft, wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob sie es gesprochen hat, aber wenn ich was verrate, dann zerstöre ich ja ihr Leben. Dann kann es sein, dass sie sich umbringt und ich wäre ja schuld daran.
Es war Kinderhandel, es war rituelle Gewalt.
Susanne Neumann in ihrem Erinnerungsprotokoll.
Folgende Anlässe wurden für Satanskulte genutzt, um mich zu ängstigen und damit mundtot bzw. schweigsam zu halten. Halloween, die Walpurgisnacht, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, die Sonnenwenden im Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Hitlers Geburtstag, die Geburtstage der Täter und Täterinnen oder der Betroffenen, speziell bei mir der 13. Geburtstag. Ich wurde zum Beispiel mit verbundenen Augen aufgehängt und mit den Füßen am umgedrehten Kreuz an Seilen hin und her geschwungen.
Ganz bekannt Externsteine, das ist in der Nähe von Detmold. Unten ist die Gruft und da wirst du dann gefoltert im Namen des Satans, nur umgekehrt. Du wirst mal umgedreht, du wirst mal aufgehängt, du wirst von Hunden missbraucht, du wirst programmiert und all sowas.
Was sie formuliert hat, ist, uns geht's ja gut. Und immer wieder das Gute betont. Das hat dir ja alles nicht geschadet.
Das war zum Beispiel auch sowas, dass sie mich nachts aus dem Bett geholt haben. Komm mal mit. Du bist mitgekommen und dann musste ich sehen, wie eine Frau elend verreckt ist. Die haben sie Gift gegeben. Dann hieß es immer, dass sie eine Verräterin ist, weil sie wollte da weg. Auf jeden Fall wurde sie umgebracht. Mein Stiefvater und meine Mutter war dabei. Und dann hieß es zu mir, guck's dir an, das passiert dir. Ich habe das öfter mal gesehen und damit halten sie ein. Das hat gesessen. Das hat gesessen, das kann ich Ihnen sagen. Und meine Mutter war auch mit dabei, die hat da auch mit gequält.
Auf einem Opferstein liegend, wurde ich oft mit verbundenen Augen gequält. Manchmal fragte man mich Sachen oder man testete meine Leidensempfindlichkeit. Wenn ich nicht entsprechend antwortete oder leider doch zuckte oder Aua sagte, wurde ich mit Elektroschocks, spitzen Nadeln, Eis oder heißen Geräten gequält. Ebenfalls für Programmierungen, ich glaube, man sagt auch Mind Control dazu, wurde man gern in entweder sehr dunklen Räumen eingesperrt, über eine lange Zeit, konnte schon mal ein Wochenende sein, oder auch in extrem hellen Räumen, wo es dich vor Helligkeit total geblendet hat.
Also was ich ja in den letzten Monaten hochgeholt habe, da ging es um rituellen Missbrauch bei mir. Meine Mutter hat im Prinzip den Kontakt hergestellt zu dem katholischen Pfarrer. Zu dieser Zeit, so mit ungefähr 8 Jahren, gab es quasi so eine Parallelwelt, die dieser Pfarrer geführt hat. Da habe ich mich auch erlebt in der Szene, in der ich in so einem kultmäßigen Rahmen, wo eben auch Leute nicht zu erkennen waren, weil sie irgendwelche Kutten oder so getragen haben, wo man mich als 8-jähriges Mädchen zur Täterin gemacht hat oder zumindest mir suggeriert hat, dass ich Täterin bin. Ich musste ein anderes Mädchen töten. Ich weiß nicht, ob es, wie gesagt, inszeniert war oder ob es wirklich war. Ich weiß es nicht, aber in mir fühlte es sich halt 45 Jahre so an, dass ich das gemacht habe.
Auch Dorothee Paul leidet an einer dissoziativen Identitätsstörung. Der amerikanische Psychiater Professor David Spiegel über die Gedächtnislücken ein typisches Merkmal dieses Leidens.
Gedächtnislücken in Bezug auf vergangene, persönliche Ereignisse. Zum Beispiel können sich die Betroffenen nicht an bestimmte Zeiträume in ihrer Kindheit oder Jugend erinnern. Gedächtnislücken in Bezug auf aktuelle alltägliche Ereignisse und sicher erworbene Fähigkeiten. Die Betroffenen vergessen beispielsweise vorübergehend, wie ein Computer bedient wird. Entdecken von Hinweisen darauf, dass sie irgendetwas getan haben, ohne sich daran zu erinnern.
Man hatte mich da gefangen gehalten, in einer ganz abgelegenen Kirche. Die habe ich letztens auch gesehen. Und es gibt da ein Dachfenster mit einem schrägen Fenster, sodass man also nicht wirklich rausgucken kann, sondern nur den grauen Himmel sehen kann. Auch da wurde ganz viel manipuliert. So, ne? Wenn ich wegrenne, da wird mir sowieso keiner helfen. Hier versteht mich keiner. Du wirst vorher verhungern, verdursten. Du hast eh kein Geld. Dir wird keiner helfen und keiner glauben. Im Gegenteil. Ja, und dann habe ich mich halt selber gefragt, wie bin ich denn rausgekommen? Wieso bin ich nicht getötet worden? Und ich glaube tatsächlich, dass ich halt versprechen musste, mein erstes Kind herzugeben. Also zur Verfügung zu stellen, was auch immer.
Das ist immer so dieses Bild aufrechterhalten. Das ist das Allerwichtigste. Und das war auch früher so. Die Nachbarn dürfen nichts Schlechtes denken. Das Kind muss ordentlich gekleidet sein. Das muss gut aussehen. Da darf also keiner jetzt irgendwie Verdacht schöpfen.
Als ich meine Tochter wegbringen musste, das war abends, habe ich sie mit dem Auto weggebracht. Inzwischen weiß ich ja auch, wo ich sie hingebracht habe. Das war ja Autofahrt, circa 25 Minuten. Und dann habe ich sie abgegeben. Ich habe dann im Auto gewartet und irgendwann habe ich sie halt wiedergekriegt. Bin mit ihr wieder zurückgefahren. Da war sie klein, da war sie gefühlt noch Säugling, Kleinkind.
Also manchmal, wenn ich jetzt so ganz schlechte Tage habe, würde ich sagen, ich habe das eigentlich gar nicht überlebt. Es ist einfach nur noch mein Körper übrig geblieben, weil, also selbst meine Behandler zum Beispiel waren davon überzeugt, dass ich niemals lieben kann, weil ich Liebe nicht gelernt habe, dass ich niemals enge Beziehungen haben kann, dass ich niemals Menschen vertrauen kann. Das ist aber auch das, was ich immer gemerkt habe oder was ich bis heute merke. Also da ist nur ganz viel Angst und da ist Angst vor Menschen und Angst vor Nähe. Ich wünschte, das könnte ich so auslöschen. Also ich denke, häufig, die ersten Lebensjahre waren schon so grausam. Ich möchte jetzt einfach mal Ruhe haben. Und es ist so ungerecht, dass das Leid irgendwie immer noch weitergeht. Also dass man noch so ein großes Handicap jetzt hat. Und es ist sehr mühselig, an diesen, ich sage mal, psychischen Symptomen etwas zu verändern.
Ich habe mich noch nie selber sehr gemocht. Und egal, wie viel ich therapeutisch arbeite und wie viel ich lerne und wie viel ich verstehe, warum ich so geworden bin, bleibt es doch immer ein ziemlich schneller Weg aus einem sich hart erarbeiteten Selbstbewusstsein zurück zum Selbsthass. Irgendwie, als hätte ich das nicht verdient. Oder als wäre es so eine universelle Wahrheit, dass man mich nicht mögen kann.
Clara Sommer an ihre Therapeutin.
Meine Mutter hat gemacht, dass ich 11 Jahre Therapie brauchte, um heute zu sagen, mein Leben ist so zerstört, dass ich keinen Anfang finden kann, auf den ich mich retten könnte. Wenn ich versuche, einen Boden zu finden, auf dem ich sicher stehen und ein Fundament bauen kann, oder irgendein Ende unter mir, auf das ich so lange Substanz schaufeln könnte, bis ich einen Boden merke, dann ist einfach nichts.
Ich habe das Gefühl, keinen gesunden Kern zu haben. Und wenn ich einen suche, irgendeinen Kern, dann finde ich nur Hass auf mich selber. Auf die Tatsache, dass ich geboren wurde, obwohl ich nicht hätte sein sollen.
Ich habe 3 Suizidversuche gemacht, aber es ist ja immer das Unbewusste. Ich meine, wenn man vor dem Examen so viel Tabletten nimmt, dass man nicht kommt, muss man ja damit rechnen, dass man gefunden wird. So, es war doch so, sagen wir mal, halbherzig. Ich wollte immer nur weg.
Der erste, den ich erinnere, da war ich in der 3. Klasse, 2. Halbjahr, also ungefähr 9. Da habe ich versucht, mich zu erhängen. Also meine Mutter und mein Stiefvater waren, glaube ich, zum Elternabend. Auf jeden Fall waren sie nicht da. Ich weiß nicht, was vorher passiert war, aber auf jeden Fall habe ich mich schrecklich gefühlt und wollte aufhören, vorhanden zu sein. Und habe von meinem Bademantel den Gürtel genommen und bin damit auf den Dachboden in dem Haus gegangen und habe versucht, mich aufzuhängen. Später habe ich noch ein paar Mal irgendwo oben gestanden auf irgendwelchen Fenstersimsen oder Balkonbrüstungen und es dann doch nicht gemacht. Bahnhöfe fand ich auch sehr anziehend, aber zum Glück fand ich immer die Vorstellung schrecklich, dass der Lokführer da drin das dann so direkt mitbekommt.
Ich weiß noch einmal als Teenager, da wollte ich mich dann vor einen Zug legen. Das klingt jetzt alles ein bisschen makaber, aber auf jeden Fall bin ich losgegangen, gehe zu diesem Bahnübergang und ich wollte halt, damit ich den Zug nicht höre, halt laut Musik hören, damit ich keine Angst kriege und dann halt aufspringe und das dann doch nicht mache. Da dachte ich so, okay, du machst einfach die Musik nur so laut, dass du den Zug nicht hörst, dann musst du einfach nur da liegen bleiben und dann hast du es vielleicht geschafft. Ich habe halt einfach nur auf zufällige Wiedergabe gedrückt und es kam I Feel Good, also der Song. Und ich habe dann gedacht, scheiße, du kannst dich jetzt nicht dazu umbringen. Also es war so, als ich gedacht habe, okay, ich höre jetzt einfach nochmal das Lied zu Ende. Weil das war eigentlich immer ein Song, den ich gehört habe, wenn es mir sehr schlecht ging, um mich wieder aufzubauen. Und so habe ich das dann irgendwie immer wieder aufgeschoben und dann immer wieder noch gedacht, naja, vielleicht wird es ja noch mal besser, vielleicht kannst du noch was machen. Du warst noch nicht in der Klinik, du hast diese Therapie noch nicht gemacht. Ja, und ich muss sagen, ein bisschen war da auch so eine Wut, dass ich gedacht habe, wenn ich mich jetzt einfach umbringe, ist es für meine Mutter wahrscheinlich die größte Errungenschaft. Dann wird sie so für den Rest ihres Lebens wird sie sitzen können und sagen, ich bin die arme Mutter, deren psychisch kranke Tochter sich umgebracht hat. Und das wäre wieder so eine Karte, die sie ausspielen kann. Und so blöd das klingt, dass ich sage, ich lebe lieber leidend weiter, als ihr diesen Schachzug zu ermöglichen, gab es auch Momente, wo mich das irgendwie dann ein bisschen gesagt hat, nee, ich gönne das jetzt nicht. Also da war ich irgendwie dann noch irgendwie trotzig oder wütend genug zu sagen, nee, das schenke ich dir jetzt nicht. Also möchte ich nicht. So ist es dann immer wieder irgendwie weitergegangen.
Ihre große Schuld ist, dass sie mir nicht geholfen hat. Ich glaube, dass sie die Augen zugemacht hat. Ich glaube ihr nicht mehr, dass sie nichts gewusst hat. Und wenn sie früher gehandelt hätte, wäre mir wahrscheinlich sehr viel Leid erspart gewesen. Ich hatte eine große Wut und Hass auf sie, aber das geht eigentlich immer weiter weg. Also ich lasse das auch los, weil ich will auch nicht behaftet sein mit Wut und Hass. Ich kann das sowieso nicht mehr ändern.
Nachdem ich das geschafft habe, auszusteigen, ich habe auch einen neuen Namen angenommen und da ist mir sehr geholfen worden. Auch, dass ich eine Schutzwohnung bekommen habe, dass das Standesamt eine Sperre hat, damit das nicht weitergetragen wird. Seitdem ist Ruhe. Und das war erstmal ungewöhnlich, weil, also ich bin auch als erwachsener Mensch noch geschlagen worden und ich kannte es ja nicht anders. Und ich musste aussteigen aus dem Kult, wenn ich am Leben bleiben will. Dann habe ich gemerkt, okay, überleben brauche ich wohl jetzt nicht mehr. Aber wie lebt man? So, und dann habe ich gemerkt, dass meine ganzen Ängste davon noch lange nicht weggegangen sind. Und jetzt ist es so, dass ich eine Angst nach der anderen abtrage. Und ja, das tut weh, manche Emotionen tun weh, aber man stirbt halt nicht davon. Man stirbt nicht davon, sondern die machen lebendig.
Teufelsmütter. Wenn Töchter Seelen zerbrechen. Ein Feature von Roswitha Kraus. Mit Marielle-Jana Subka, Katja Hirsch, Susanne Klimsch, Annette Strasser und Anton Andrejew. Ton Nikolaus Löwe und Wenke Decker. Regie Antje Vohwinkel. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2019.